Die fünfte Episode des Tagesbuchs meines Großvaters von 1945-46. This is the fifth episode of the reading of my grandfather's diary from 1945-46. Noch weiter zurück, also etwa im März 1945, sind noch Begebenheiten im Wehrmachtsdienst zu erwähnen. Diese Wehrmachtsdienstzeit als Zivilist war zum Teil sehr schön. Überall erhielt man Betriebsstoff für die Wagen, überall händigte man uns Wehrmachtsverpflegung aus. Täglich 50 Gramm Butter, 3 Pfund Brot und 1,5 bis 3/4 Pfund Wurst. Hin und wieder Sonderzuteilung an Ölsardinen, Seife, Zigaretten, Käse. Ein recht ungebundenes freies Leben hin und her in Mitteldeutschland. Gute Quartiere, gutes Essen, nette Menschen und eine schöne Aufgabe zur Lösung. Dazu die Bereisung von Landstrichen, die man noch gar nicht kannte. Am 20. bis 22.03.1945 ein Abstecher nach Dassau-Roßlau und Zerbst. Es war recht schön und abwechslungsreich. Eine wunderbare Rettung beim Luftangriff auf Sanftenberg-Bückchen am 17.03.1945. 30 Sekunden nach Verlassen des Kommandanturhauses Schörner auf dringendste Vorstellung einer kleinen Schienentherapisten vom SD zerstörte ein Volltreffer dieses Haus. Wäre sie diese Frau nicht gewesen, säße ich wahrscheinlich jetzt nicht hier in Löbau, wo ich diese Zeilen schreibe. Während der ganze Stab nach dem Alarm sogleich das Haus verließ, blieb ich ruhig sitzen. Es wird schon nicht so schlimm werden, meinte ich. Wir hatten hernach die größte Mühe, unseren völlig unversehrten Messwagen zwischen unzähligen Bombentrichtern herauszuslavieren. Auch meine Mann, die sogleich in einem tiefen Braunkohlenbergwerkerstollen verschwunden waren, beim Fliegeralarm, kam unversehrt zum Vorschein. Es war im Stollen nur einige Holzstempel zu Bruch gegangen, durch Erschütterungen durch Bomben, die in großer Nähe einschlugen. Am 30.04.1945 fuhr der Messzug aus Löber wiederum nach Bautzen, um die zerstörten Bezirks- und Fernkabel weiter instand zu setzen. Der Wagen war gut getarnt, dass russische Tiefflieger die Straßen nach Bautzen stark beharrten. Wiederum erwirkte ich für meine mittlerweile auf 13 Mann angewachsene Streitmacht Heeresverpflegung. Nach 3 Tagen aber war der Traum aus, da die Wehrmachtsküche unvermutet abrückte, mit unseren Bescheinigungen über beim Oberbürgermeister hinterlegte Lebensmittelkarten und obendrein, ohne eine Bescheinigung darüber, dass wir unsere Lebensmittelkarten auch wirklich hinterlegt hatten. Aber auch hier fand ich schnell Rat, dem die Tat auf dem Fuße folgte und wir hatten wieder unsere kostbaren Karten, über die Wirtschaftsämter Löbau, Dresden und Görlitz, woher die einzelnen Truppmitglieder stammten. Der Widerstand unserer Truppen wurde immer geringer und die Gefahr eines Abschneidens vom Mutterland immer größer. So wurden wir über Görlitz nach Hirschberg zurückbeordert, wo unsere Reichspostdirektion immer noch tätig war. Meine Lieben hatte ich im Wagen mitgenommen und für einen Tag hatten wir eine schöne Bleibe in Hirschberg. Schon am Sonntag, 6.05.1945, plante die APD die Absetzung nach Bayern, vorerst nach Bamberg, Bayreuth. Montag gegen 13 Uhr treibt mein Messzug die Reise nach Oberschreiberhau an, wo ich noch vom Abteilungspräsidenten vordran dort untergestellten Gepäck übernehmen sollte, um dann mich mit mittlerweile ebenfalls in Oberschreiberhau eingetrudelten großen OPD-Track, etwa 10 Wagen, anzuschließen. Hier gab es ein heftiges Rencontre mit dem Präsidenten, der Kerr verlangte, dass meine ohnehin mit Personen und Geräten überladene Messwagen auch noch sehr schwere Wäschetruhen seines Hausrats übernehmen sollte. Ich weigerte mich energisch und es gab eine lautstarke Auseinandersetzung, die dann ein Jahr später aber keinerlei üble Folgen für mich hatte. Ausgerechnet nach Hannover berief man mich nämlich am Anfang von 1946, wo dieser Breslauer Abteilungspräsident von Rann nun wiederum als Abteilungspräsident fungierte. Beide ignorierten wir die damaligen Vorfälle und der gute von Rann wurde mir fast zum Freund. Nun waren wir ein stattlicher Pulk. Mein Messwagen war maschinell besonders fit und hatte allerhand Gerätschaften an Bord. Ich fuhr mit ihm also ganz am Ende der Kolonne, um etwaige Pannen schwächere Wagen beseitigen zu helfen. Ein Lumpensammler also. Und so ging es am 7.4.1945 gegen 18 Uhr von Oberschreiber herauf über Reichenberg nach Leitmeritz, wo wir Dienstag früh 6 Uhr eintrafen, am 8.5.1945 also. Nach kurzer Rast und nachdem ein zurückgebliebener Teil des Trecks aufgeschlossen war, fuhren wir weiter über die Elbe nach Saatz mit Reiseziel Karlsbad. Version Bus weg vom Russen und zum Tommy oder zum Ami. In Saatz begannen die ersten Schwierigkeiten, da mittlerweile die Tschechen des Protektorats sich recht aufsässig zeigen. Wir waren wohl in dieses Gebiet hineingelassen worden, aber heraus konnten wir nicht mehr. Überall standen Tschechenposten, die uns die Weiterfahrt auf der vorgesehenen Route verweigerten. Allenthalben mussten wir seitwärts abbiegen auf Nebenwege und kamen schließlich über Postzellberg doch noch nach Saatz hinein. Nach vielen Zwischenfällen, verursacht durch Meinungsverschiedenheiten zwischen den RPD-Leuten, machte ich mich erst einmal selbstständig und fuhr dem Trek nach Karlsbad voraus, wo wir abends um 21 Uhr eintrafen. Das mitgeführte große Lötzelt wurde aufgebaut und auf den Grünanlagen vor dem Postamt übernachtet. Karlsbad war eine unruhige Stadt und man erwartete den Einzug der Amerikaner und fürchtete andererseits das zu schnelle Nachrücken des Russen. Am Mittwoch früh, 9.5.1945, trafen wir endlich dann Reste des großen Trecks ein, mit dem wir dann leider erst nach längerem Zögern um 11 Uhr die Weiterfahrt nach Eger antraten. Wir haben Eger nie gesehen. Nach 3 Minuten Fahrt begann eine einzigartige, zeitlupenartige Treckfahrt, wie sie dann auch während der nachfolgenden Tage ständig unser Los war. Unser Wagen war eingekeilt in Tausende von anderen Fahrzeugen verschiedenster Art, die zumeist nach mehrstündigen Halten 20 bis 30 Meter vorrückten. So schafften wir am Mittwoch, dem 9.5.1945, ganze 3 Kilometer von Karlsbad nach Aich. Wasser wurde aus den umliegenden Häusern geholt. Ein Stückel Brot musste für den ganzen Tag ausreichen. In einem Fabrikgrundstück hatten sich die NSV niedergelassen, die Essen bereitete und ausgaben. So erhielten wir am Mittwoch etwas Milchreis. Für Michelin konnten wir ein Schleimsüppchen auftreiben. Eine unruhige Nacht brach heraus. In Reihen zu zwei nebeneinander standen Wagen an Wagen, Wehrmacht, Zivil, Kriegsgefangenentransporte, alles bunt durcheinander. Die Kriegsgefangenen benahmen sich frech und stahlen Fahrzeuge vom Auto bis zum Fahrrad herunter. Mit bunten Wimpeln behängt fuhren sie dann stolz vor und wurden von der amerikanischen Verkehrspolizei schnell nach Eger geleitet. Wir aber saßen fest in einem unabsehbaren Pulk. Am Abend Lagerfeuer ringsherum. Frierende Menschen, verzweifelt, hungrig, weinend, laut, stöhnend. Schreiende kleine Kinder, die nach Milch jammerten. Von Mund zu Mund ging jetzt die Nachricht. Deutschland hat bedingungslos kapituliert. Die Amerikaner fuhren mit ihren kleinen, schnellen Jeeps auf der Straße nach Eger hin und her, auf der Straße, auf der auch wir weiterfahren wollten. Hin und her, nach Gedünken, ließen sie einen Wagen passieren, um den nächstfolgenden zum Abbiegen nach rechts oder links zu zwingen, der dann noch viele Stunden weit wieder hinten Anschluss fand an die wartende Karawane, die nach Eger wollte. Ringsumher lagen nun Millionen von Ausrüstungsstücken, Jacken, Mäntel, Handgranaten, große Granaten, zerbrochene Gewehre, Maschinengewehrläufe, Lumpen, Patronen, weggeworfen von Soldaten, von Kriegsgefangenen. Und dazwischen gestikulierten Menschen Gerüchte, Latrinenparolen besprechend und jammern. Wiederum eine Nacht. Kalt, feucht stand uns bevor. Ein Lautsprecher verkündete plötzlich: Ziviltransporte finden nicht mehr statt. Alle Fahrzeuge haben die Straßen sofort zu verlassen und sie auf den Wiesen und Feldern abzustellen. Lähmendes Entsetzen. Wie sollten wir die schweren Wagen völlig überladen, oft mit Anhängern, aus diesem Wagengewehr heraus auf die Felder und Wiesen gebracht werden? Aber auch das gelang schließlich und um eine Hoffnung ärmer gemacht, trafen wir unsere Vorbereitung für eine weitere Nacht im Freien ohne Hoffnung. Aber auch diese furchtbare Nacht ging vorüber und ein neuer Morgen brach. Alles strömte wiederum zum nächsten Tümpel, um sich notdürftig zu reinigen. Alles trug wiederum trockenes Holz zusammen, um einer bescheidenen Feuerstelle einen wärmenden Kaffee zu bereiten. Dann aber erneute Versuche, irgendwo in einer Kolonne der Fahnenwagen untertauchen zu können, um von diesem verfluchten Stück Erde wegzukommen. Aber alle Versuche schlugen fehl. Die Treckleiter bemühten sich in jeder Weise um die Weiterfahrt. Es war alles zwecklos. Dieses stundenlange Warten am und im Wagen ist zermürbend. Stundenlang nichts, nichts und hoffnungslose Brüten. Dabei ist das Verhalten der Amerikaner durchaus einwandfrei und absolut korrekt. Kein höhnisches Lachen, wenn die gut gewachsenen Gestalten an uns vorbei büchsen. Die Kinnladen ununterbrochen Kaugummi kauend bewegend. Wir haben beschlossen, einen Lokus zu bauen. Wenigstens für die Frauen. Wir wollten unsere geringe Essvorräte zusammenlegen, um eine gemeinsame Küche zu schaffen. Wir wollten. Beim Wollten ist dann auch geblieben. Denn plötzlich, am Freitag, 11.05.45, erhalten wir die Erlaubnis, nach Lichtenstadt weiterzufahren in ein Lager, das uns dort aufnehmen soll. Und von dem aus wir dann später in die Heimat entlassen werden sollten. Glückselig brachten wir unsere Wagen von Feldern und Wiesen auf die Straße, einer immer dem anderen helfend, wie gut, dass wir im Messwagen allerhand Geräte, Seile und so weiter zur Verfügung stellen konnten. Der Messwagen stand diesmal als erster und sollte einen unter Spritmangel leidenden LKW des Trecks im Schlepp nehmen. Auf der Kunststraße sollte dann dieser LKW uns wieder abgenommen werden, um einen stärkeren Omnibus angehängt zu werden, der deshalb sich vor uns setzen sollte. Dieser Umstand brachte uns Unglück. Die Amerikaner sahen, wie der dicke Bus sich an unserer Seite vorbeidrängte, legten das als Unfairness oder bösen Willen aus und winkten ein unmissverständliches Stopp. Der überholende Omnibus kam diesem Stopp unglücklicher Seele nicht nach. Die nunmehr verärgerten Amis holten den Bus zurück und winkten ihn und die folgenden vier Wagen, darunter auch unseren Messwagen, nach Karlsbad zurück. Drei Wagen mussten wenden, uns aber ließ man durch. Es gab keine Widerrede. Wir haben diese drei Wagen mit etwa 150 Menschen und viel, viel Gepäck vom anderen Treckteil, der drei Wagen voll mit Enger, nie wieder gesehen. Hier ende ich und die nächste Episode wird demnächst wieder in Kürze aufgenommen und wird verteilt. Ich hoffe, ihr werdet weiter zuhören, um zu sehen, wie das ausgeht. I hope you enjoyed it. This is the end of this episode. We'll be starting a new episode very shortly.